Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Ich freue mich, dass Sie wieder reinhören bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Und wie eine Fügung fühlt es sich an, dass wir heute am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus über eine der bekanntesten deutschsprachigen jüdischen Dichterin, Mascha Kaliko, sprechen. Anlass ist ein neues Bilderbuch von Veronika Wickert, das sie gemeinsam mit der Illustratorin Marie Geisler gemacht hat, über Maschas leuchtende Jahre, erschienen zum 50. Todestag der Dichterin im Tulipan Verlag bei Penguin Random House. Bei mir zu Gast ist heute die in München lebende Autorin Veronika Wickert. Schön, dass du da bist, liebe Veronika.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr darüber.
Mascha Kaliko erlebt gerade eine regelrechte Renaissance, sei es durch Musikerinnen wie Do Takea oder Etta Scolo oder auch Bestsellerautoren wie Daniel Kehlmann, die sich hier widmen. Warum trifft sie deiner Meinung nach genau den Nerv und den Ton der Zeit, Veronika?
Ich glaube, weil sie einfach super modern ist oder war, damals schon vor 100 Jahren, als ihre Lyrik entstanden ist. Und sie hat so eine klare, einfache Sprache, die aber sehr viel Tiefgang besitzt. Und ich glaube, das gefällt den Menschen, dass sie was mitnehmen können.
Es holt uns in der derzeitigen Umgebung und gesellschaftlichen Entwicklung einfach ab.
Ja, umso mehr. Ja, also ich glaube, sie hatte über viele Themen gesprochen. Liebe, Spaß, Freude, Großstadt, aber auch eben Einsamkeit, Ängste, ja, und auch die Gefahren durch extremistische Strömungen vielleicht auch. Und ich glaube, das hilft uns in der heutigen Zeit, bei uns zu bleiben und die Hoffnung nicht zu verlieren.
Wir haben Mascha Kaliko vor allem die wunderbaren Bücher von Jutta Rosenkranz näher gebracht. Sei es nun die Biografie oder die Werkausgabe. Aber eigentlich bei mir jetzt erst ein spätes Erlebnis mit Mascha Kaliko. Wie waren deine Begegnungen mit Mascha Kaliko?
Also ich habe zum einen einen sehr persönlichen Zugang zu dem Namen Mascha. Das war mein Spitzname. Und irgendwie habe ich dann vor 20 Jahren in einer Buchhandlung in München ein Gedichtband von Mascha Kaliko gesehen. Und eben dadurch, dass ich schon so eine Assoziation mit diesem Vornamen hatte, habe ich mir einfach den Gedichtband mal angeschaut. Also ich bin selbst schon immer großer Lyrik-Fan. Und ich war total, also sofort in ihren Bann gezogen. Ich liebe es sehr, wenn Autoren oder Autorinnen eine klare, tiefgehende Sprache besitzen. Also es gibt noch einen anderen Lyriker, den ich mindestens genauso verehre wie Mascha Kaliko. Das ist der spanische Dichter Federico García Lorca. Beschreibt andere Themen, hat einen anderen sprachlichen Stil. Mhm. Aber was beide vereint, ist eben diese einfache, klare und doch sehr tiefgehende Sprache. Und also ich war sofort totaler Fan von ihr.
Die Klarheit, die in den Dingen liegt, die bewundern wir wahrscheinlich beide. Aber mir ist sie dann nochmal begegnet auf dem Kinderbuchmarkt, vor allem durch die Illustration auch von Hildegard Müller. Und dein Buch hat jetzt die Berliner Künstlerin Marie Geisler illustriert. Irgendwie hat man den Eindruck, wenn man sieht, die Musik beschäftigt sich damit, die Illustration, du beschäftigst dich damit, das ist animiert regelrecht zur Beschäftigung, zur kreativen Auseinandersetzung. Warum glaubst du, ist das so?
Weil unglaublich viele Bilder in ihren Gedichten stecken. Also sie erzählt ja uns quasi Geschichten, aber in Lyrikform. Also sie erzählt vom Alltag der Berliner Großstadtmenschen. Sie erzählt vom Alltag der jungen femininen, also weiblichen Angestellten. Sie erzählt von der ersten Liebe, vom Tête-à-tête, von der Party in der Großstadt Berlin. Aber sie erzählt auch von den traurigen Dingen, also von Verlust, Heimatlosigkeit, vom tausendjährigen Reich, was sie ja immer wieder in ihren späteren Gedichten erwähnt. Also immer diesen Hinweis auf die tausend Jahre und so, von denen ja die Nazis so fantasierten. Also sie hat unglaublich viele Bilder in ihren Gedichten. Und Maries Bilder sind quasi, gerade jetzt so von den Anfangsgedichten aus der Weimarer Republik, Marie hat versucht, viele dieser Bilder auch in ihre Illustrationen mit aufzunehmen. Und irgendwie sind die Bilder von Marie für mich manchmal wie so ein großes Wimmelbuch. Also gerade auch für Kinder, wenn wir auf Lesungen sind und eben die Bilder auf dem Whiteboard beamen. Und die Kinder suchen immer irgendwie nach den versteckten Hinweisen aus Mascha Kalikos Gedichten und finden auch ganz viele, viele Dinge, die sie dann begeistern.
Ja, das Dechiffrieren von Bildern, das macht unglaublich viel Freude und gerade für Kinder das zu entdecken. Und wenn man dann mehrere Ebenen ansprechen kann, die Erwachsenen, also die Kinder, dann ist es ein rundum gelungenes Bilderbuch. Mir fiel auf bei der Betrachtung der Illustrationen von Marie Geisler, dass sie eben sehr intensiv auch mit Symbolen arbeitet, Symbolsprache. Da fliegt etwa auf der ersten Doppelseite ein Grammophon durch die Nacht und die Eule hütet am Bett die Schlafenden. Engel, Tiger und Schiff geben sich ein Stelldichein in der dunklen Nacht mit deinem freundlichen Mond und den blinkenden Sternen, die ja doch eine gewisse Bedeutung haben. Ich frage mich immer, wie schwer ist es denn da, so einen richtigen Beginn von einer Geschichte zu finden?
Also was jetzt speziell das Buch angeht, war es wirklich gar nicht so einfach, weil ich wollte nicht so langweilig anfangen, wie es war einmal ein Mädchen, das hieß Mascha oder so. Also nicht, dass es jetzt langweilig ist, aber ja, ich wollte schon irgendwie ein bisschen besonders einsteigen. Und mindestens ein Kindergedicht sollte in das Buch mit rein. Und ich habe mich dann für Der Mann im Mond entschieden. Und die Marie hatte dann auch diese Idee, also Marie wollte auch eher farbenfroh erzählen, weil sie sagte, es ist ein Kinderbuch. Wir können die dunklen Seiten nicht aussparen, aber es soll vor allem bunt und fröhlich und kindgerecht sein.
Zuversicht ausstrahlen.
Zuversicht,
ja.
Genau. Mhm. Es soll die Kinder nicht mit Angst zurücklassen oder komischen Gefühlen. Und dann haben wir einfach beschlossen, nachdem wir so hin und her überlegt haben, dass wir mit dem Kindergedicht einsteigen könnten, weil es eben auch ein Kinderbuch ist. Und dann war natürlich klar, Der Mann im Mond, eins ihrer schönsten Kindergedichte, wie ich finde. Und dann konnte man auch im Text dann auch anfangen mit: An einem Junitag vor langer Zeit erblickte die kleine Mascha das Licht der Welt. Und dann habe ich auch geschrieben, bestimmt standen die Sterne damals besonders günstig, weil sie ja eine der beliebtesten Dichterinnen in Deutschland wurde. Und so hatten wir dann den Einstieg. Und prinzipiell ist es bei mir so, ich brauche auch den Einstieg fürs Erzählen. Also ohne den ersten Satz kann ich nicht anfangen. Das ist wirklich ganz schlimm bei mir. Und dann läuft es eigentlich von selbst. Und so war es dann auch bei dem Text zu Mascha Kalikos.
Jetzt ist es ja nicht so, dass das Leben von Mascha Kalikos so schnell erzählt ist. Wir haben in der Biografie von Rosenkranz 300 Seiten. In einem Bilderbuch 20 Doppelseiten, davon viel Bild. Dazu kommen die Gedichte und dann kommt dein Text mit maximal 5000 Zeichen. Wie geht man da vor bei so einer Fülle an Material?
Also mir kam da zugute, dass ich ganz lange als Journalistin gearbeitet habe und ich habe eine Zeit lang auch mal für die Nachrichtenredaktion im Radio gearbeitet und da hat man wirklich ganz wenig Text zur Verfügung, aber man sollte was rüber transportieren. Und ich glaube, da habe ich gelernt, also in meiner Zeit als Journalistin, mich auf die Essenz zu konzentrieren und ich habe ganz viel rausgeschmissen. Und mir war einfach wichtig, den Bezug zu den Kindern aufrechtzuerhalten. Also es gibt halt ganz viele Dinge, die Kinder, das stört die dann eher, wenn ich da noch dies und jenes, und es war ja auch in ihrer Kindheit schon viel los. Die Eltern waren nicht gleich standesamtlich verheiratet, sondern erstmal nur von einem Rabbiner und sie war dann eigentlich unehelich und sie hieß Golda Malka Aufen und lauter so Sachen. Das finde ich, das wäre störend gewesen, wenn ich das so minutiös aufgearbeitet hätte für die Kinder. Und ich habe einfach nach der Essenz gesucht und die war für mich eben, wie wurde sie zu der Mascha, die sie dann war in der Weimarer Republik? Wie waren ihre Anfänge? Das romanische Café war wichtig für mich. Und dann auch eben der Verlust ihrer Heimat, der Verlust oder das Verbot, überhaupt als Dichterin arbeiten zu dürfen. Und dann eben, wie sie dann emigrieren musste in die USA.
Das sind schon die wichtigsten Stationen, die wir da gehört haben, die in deinem Buch auch aufgegriffen werden. Mascha ist ja ein sehr aufgewecktes Mädchen, sehr fantasiebegabt, hat Mut zu Abenteuern. Und das Leben ist geprägt von Kreativität einerseits, auf der anderen Seite Krieg und Flucht und sehr viel interessante Begegnungen, aufregende Plätze. Was waren die Begegnungen und die Orte, die dir besonders wichtig waren, die auf keinen Fall fehlen durften? Das romanische Café haben wir schon gehört, aber da gab es ja vorher und nachher auch was.
Also mir war wichtig, zu zeigen, dass sie ein verträumtes und kluges, aber auch sehr rebellisches Mädchen war. Und es zieht sich ja bis zum Ende ihrer Geschichte. Sie hat ja immer gekämpft, auch für ihr Recht. Und sie hat auch darum gekämpft, dass sie es so weit gebracht hat, wie sie es gebracht hat. Also ich meine, als Anfang 20-Jährige in der Berliner Bohème, wo fast nur Männer waren, also Erich Kästner, Kurt Tucholsky und auch bei den Zeitungsredakteuren, es waren ja fast alles nur Männer. Und sich da zu behaupten, da braucht man schon ein Selbstbewusstsein und ein Temperament. Und das hatte sie eigentlich ja von Anfang an. Also da muss ich auch nochmal sagen, die Biografie von Jutta Rosenkranz hat mir total viel geholfen. Die hat es super gemacht.
Super geschrieben.
Ich glaube, ohne diese Biografie wäre ich aufgeschmissen gewesen, weil Mascha Kaleko hat auch nicht so viel über sich selbst erzählt. Also sie hat ja eigentlich immer gesagt, lest meine Gedichte. Aber Jutta Rosenkranz hat das ganz toll aufgearbeitet.
Ja, das setzt ein Studium voraus.
Und hat mir auch ganz viel dabei geholfen, diesen Menschen Mascha Kaleko ein bisschen zu verstehen. Und, und ich finde auch, wenn sowas Rebellisches ist, ist auch gut für die heutigen Kinder, weil die dann doch immer so ein bisschen unter der Obhut von uns Erwachsenen so stehen und manchmal sich gar nicht mehr so entfalten können, weil alles so geregelt ist, so reglementiert und die gesellschaftlichen Normen sind immer so, du sollst brav sein, sollst nicht zu viel Fragen stellen, finde dich ein und so. Und so war sie halt eigentlich gar nicht und das war vielleicht auch ein Stück weit ihr Erfolgsrezept.
Ja, und ein Buch für Kinderrechte, ne? Also wenn man sich ja überlegt, wie die vertreten werden in unserer Gesellschaft, kann sich da schon noch einiges entwickeln.
Genau, genau.
Ja, und die Begegnungen, wir haben jetzt wir hatten Orte, die für dich wichtig waren. Also das rebellische, naturnahe Mädchen, dann das romanische Café, die Reisen, genau, beziehungsweise die Aufenthaltsorte, die dann wichtig waren, aber auch Begegnungen, menschliche Begegnungen. Welche waren denn da so prägend?
Ja, also ganz stark eben die Berliner Bohème. Mhm. Und auch Monty Jacobs war so ein ganz wichtiger Mensch für sie, der sie ja dann auch gefördert hat. Und auch der Rowohlt-Verleger, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Aber also das waren alles wichtige Menschen für sie. Aber vor allem auch, also eigentlich glaube ich auch ein bisschen Saul Kaleko, ihr erster Mann. Auch wenn es jetzt nicht so, glaube ich, so ihre tiefste Liebe war. Aber ich glaube, er hat sie zumindest... Also sie konnte dann auch irgendwann ihren Job aufgeben und sich mehr dem Schreiben widmen. Das war ja dann auch wichtig. Und ich glaube, ganz wichtig war einfach Hemio Vinava, der einfach der Mensch an ihrer Seite war für immer und ihre große Liebe. Und
der Sohn.
Und genau, und dann natürlich auch der Sohn.
Ja. Ja, sie lebt in Berlin, sie liebt das Leben in diesem quirligen Berlin. Und ihre Form des Ausdrucks findet sie in Gedichten, in sachlich-poetischen Sprachgebilden, die sie ja einerseits für die Zeitung sehr gut eignen, aber auch eben dann für die Anthologien, die gefasst werden. Und aber auch die Werbesprache war nicht ganz, also sie hat ja auch einen engen Bezug zur Werbung gehabt, zum Werbekontext.
Also sie hat ja in den USA auch als Werbetexterin gearbeitet, neben dem Gedichteschreiben und so auch für ihre Familie Geld verdient.
Jetzt ist es ja durchaus so, dass in dem Buch von euch Text, Bild und Grafik versuchen, diese Figur als auch das Umfeld zu fassen. Und gerade dann, wenn man sich mit dem lyrischen Stenogrammheft am Höhepunkt von Kalekos Erfolg wähnt, da kommt plötzlich diese dunkle Zeit. Man sieht dann Nazis auflaufen, die auch Maschas Stimme zum Verstummen bringen. Nicht zuletzt eben dann durch ein Verbot der Nazis, aber irgendwie ist es doch auch so, dass es sich eine Art stille Post entwickelt. Du greifst ja den Gedanken in dem Buch auf.
Ja, weil das fand ich zum Beispiel eine ganz wichtige Info, auch für die Kinder, so dieses, sie lebt trotzdem weiter. Sie wird zwar verboten von diesen schlimmen Nationalsozialisten, auch das war mir wichtig, wirklich den Kindern einmal eine Seite zu zeigen, das, was da passiert ist und diese Menschen, dass die ganz schlimm waren. Aber da reichte mir dann eigentlich nur ein Satz, da braucht man dann nicht mehr dazu zu sagen. Und dann wollte ich zeigen, dass es trotzdem Menschen gab, die haben sich davon nicht beirren lassen und trotzdem weiterhin ihre Mascha Kaleko gelesen und es sogar abgeschrieben für ihre Freunde. Ich glaube, ich habe von irgendeinem Soldat an der Front gelesen, der sogar ein Gedicht immer mit dabei hatte von ihr. Und ich meine, das ist schon mutig, sowas zu tun, weil wenn das jemand gefunden hätte, wer weiß. Und ich finde auch, die Marie hat es ganz toll gelöst in ihrer Illustration. Also das ist eins meiner Lieblingsbilder im Buch. Sie hat es nämlich in den Untergrund verlegt, also in die U-Bahn, sinnbildlich. Mhm. Und das, daran sieht man auch so ein bisschen, wie Marie gearbeitet hat mit meinem Text und mit Mascha Kalekos Text. Sie hat es immer wieder versucht,
geht in den Untergrund
so reinzubringen. Mhm. Ja. Also sie war nicht im Untergrund, aber sie wollte damit einfach quasi zeigen, man geht quasi ja in den Untergrund. Man liest die Dinge heimlich, man reicht sie heimlich weiter. Und ich finde, das ist ein super Beispiel für Zivilcourage, was wir mehr denn je heute brauchen.
Ja, wunderbar. Ich denke auch, die Idee, dass man Gedichte abschreibt und jemanden mitgibt oder jemanden weitergibt, die einem am Herzen liegen, das kann man auch tun in einer Zeit, in der es nicht so dramatisch ist. Eine schöne Idee. Was mir auch vieles bei der ganzen Auseinandersetzung mit Mascha Kaleko ist, dass Heimatfindung und Fremde so eine ganz konstante Begleiterin im Leben von Mascha sind. Das sind keine einfachen Weggefährtinnen, sich mit Heimat und mit Fremde zu beschäftigen. Wenn man in der Fremde sitzt, hat man Heimweh nach der Heimat. Aber wenn man dann wiederkommt, weiß man, die Heimat ist gar nicht mehr so, wie man sie in Erinnerung hat. So geht es ihr ja letzten Endes auch. Wie gelingt es ihr immer wieder trotzdem, so eine innere Stabilität zu finden? Woran hält sie sich fest? Was sind ihre Stabilisatoren, wenn man so möchte?
Also ich glaube, zum einen das Schreiben. Viele ihrer Gefühle konnte sie ja durch das Schreiben ausdrücken. Das war ja auch schon so während der Weimarer Republik, als sie ihren 8-Stunden-Job machen musste, den sie überhaupt nicht gemocht hat. Und ich glaube, da hat ihr das Schreiben viel geholfen. Aber dann später eben, als sie dann schon in den USA gelebt hat und sie dann eben gesehen hat, was alles um sie herum passiert und wie, was mit Deutschland passiert ist. Also sie hat das ja ganz genau beobachtet. Ich glaube, dass ihr da auch das Schreiben sehr geholfen hat. Ich habe auch gelesen, dass sie wohl auch oft in die Bibliotheken gegangen ist und viele Philosophen und auch so ein bisschen auch Religionswissenschaftler gelesen hat. Also ich glaube auch so ein bisschen diese Rückkehr zur Religion, zur Philosophie hat ihr geholfen. Und dann natürlich ihre Familie, also ihr Mann und ihr Sohn haben ihr ganz viel Stärke gegeben. Aber ich glaube auch, dass sie generell ein Mensch ist, der sehr viel Resilienz besitzt. Sie ist zwar eine sehr zarte Erscheinung gewesen und auch sehr sensibel und viele Dinge sind ihr ja auch immer auf Zeit ihres Lebens auf den Magen geschlagen, buchstäblich. Aber ich glaube, sie hatte eine innere Stärke und eine innere Resilienz, mit diesen Dingen auch umzugehen.
Ich stelle mir das nicht so ganz einfach vor, wenn man in die USA kommt und dann plötzlich auf den Mann angewiesen ist. Ja, sie war ja eine sehr, sehr selbstständige Frau und musste sich dann um die Geschäfte des Mannes kümmern. Und deutsche Gedichte wollte dort niemand lesen.
Ich glaube auch, ja. Also wenn ich mir überlege, warum ich dieses Buch über Mascha Kaleko geschrieben habe, war zum einen wegen Mascha Kaleko, weil da sind wir uns einig, sie einfach wunderbar ist und toll und jeder, der ein Gedicht von ihr liest, ist ihr verfallen. Aber mich hat schon während dem Schreiben immer wieder beschäftigt, was würde ich tun, wenn ich jetzt irgendwohin in irgendein Land müsste, wo ich die Sprache nicht spreche und ich könnte nicht mehr schreiben. Also es war ja eine ganz andere Zeit. Heutzutage würde man dann vielleicht Übersetzungen anfertigen lassen und so. Aber
Übersetzungs-Apps.
Ja, genau. Aber damals war das ja nicht so. Also sie kam da an und sie wusste genau, keiner wird das, was ich jetzt schreibe, mehr lesen wollen. Und die Deutschen würden es ja noch nicht mal drucken oder verlegen, weil ich da verboten bin. Sie galt ja als entartete Kunst. Also das war ja wirklich alles vorbei. Und das war ja auch so schlimm. Sie ist 1933, im Januar kam ihr erster Gedichtband raus. Und ein paar Wochen später oder ein paar Tage später war Hitler an der Macht. Also ich meine, das muss man sich alles mal vorstellen. Das ist grausam gewesen für sie als Dichterin. Und diese Frage hat mich immer wieder beschäftigt. Was macht man? Und dann kam die Frage eben auch, wie schlimm muss es für kleine Kinder sein, für 10-Jährige, 12-Jährige, die aus ihrem Land gerissen werden, die flüchten müssen, weil Krieg ist in ihrem Land und die kommen dann hierher nach Deutschland oder in ein anderes Land und sprechen die Sprache nicht und fühlen sich so verloren. Mhm. Und deswegen habe ich dieses Buch auch den Kindern, die auf der Flucht sind, gewidmet, weil ich glaube, Mascha Kaleko konnte am besten verstehen, wie diese Kinder sich fühlen müssen.
Ja, die Sprache wieder zu finden, um sich auszudrücken, sich mitzuteilen, die Gefühle mitzuteilen. Sie zögert dann ja auch lange, wieder nach Deutschland zu reisen, um dann wieder bei Rowohlt in Hamburg vorstellig zu sein, sich anzuschauen, wie sich der Verlag entwickelt hat. Doch sie fasst, wenn auch zögerlich, dann Fuß mit gar keinem geringen Erfolg. Also das lyrische Stenogrammheft und die Verse für Zeitgenossen werden wieder Bestseller. Und sie bekommt dann 1959 den Fontane-Preis. Den lehnt sie aber ab. Was war da geschehen?
Also es war was geschehen, was, glaube ich, für damals üblich war, weil die Nazis
nach Kriegsdeutschland
nicht einfach weg waren. Hm. Die waren halt trotzdem noch da. Und Hans Egon Holthusen war ein sehr bekannter Literaturwissenschaftler. Ich glaube, er hat sogar Gedichte geschrieben. Und der war Leiter der Sektion Dichtung in der Akademie der Künste in Berlin. Und die Akademie der Künste in Berlin hat Mascha Kaleko den Fontane-Preis angeboten, also sie quasi nominiert. Ich weiß nicht, ob das dann immer nur für einen Lyriker, eine Lyrikerin war oder ob da mehrere, ob das so eine Ausschreibung war, jetzt wie beim Buchpreis, dass mehrere nominiert sind. Auf jeden Fall war sie nominiert und sie hat dann erfahren, dass Hans Egon Holthusen bei der SS war. Und da kommen wir wieder auf dieses, also bei Mascha Kaleko, was mich wirklich fasziniert an ihr, und das habe ich selber ein bisschen, deswegen fühle ich mich da ihr auch sehr nah, sie hat so diesen Gerechtigkeitssinn. Mhm. Also sie würde die Gerechtigkeit immer vor den persönlichen Erfolg stellen. Und für sie war es einfach unmöglich, diesen Preis anzunehmen. Vor allem, weil er aus der Hand eines ehemaligen SS-Mannes kam. Und man hat ihr das, glaube ich, schon ziemlich übel genommen. Ich glaube, am Anfang hat man noch versucht, sie zu überreden. Und dann hat sie immer gesagt, nein, nein, sie bleibt dabei. Und am Ende war es dann so, dass er weiter Karriere gemacht hat und sie war weg. Ihr wurde kein Preis mehr angeboten. Ja, und irgendwie wurde es dann stiller um sie wieder.
Also wieder ausgebremst. Und das gehört eine starke Persönlichkeit dahinter, um das auszuhalten. Zumal sie mit ihrem Mann dann nach Jerusalem auswandert, wo sie nicht besonders glücklich war. Und es hören die Schicksalsschläge einfach nicht auf. Ne? Der geliebte Sohn stirbt. Ich frage mich mal, wie viele Schicksalsschläge verträgt so ein Leben?
Also ich glaube, wenn man sich die Bilder von, wir hatten für das Buch eine Auswahl an Bildern, die wir hätten nehmen dürfen. Also Marie und ich wollten, dass am Ende bei meinem Nachwort eine Originalfotografie von ihr abgedruckt wird. Und es gab ganz viele tolle Bilder von ihr. Aber was ich gemerkt habe, die Mascha mit 20 sah anders aus im Gesicht als die Mascha gegen Ende des Lebens. Und ich fand, man hat ihr diese ganzen Schicksalsschläge dann irgendwann auch angesehen. So ein bisschen, manchmal war so ein bisschen das Funkeln dann weg, diese Stärke, diese Kraft, die sie da hatte. Und
der Lebensmut etwas ausgehaucht, ja. So könnte man das vielleicht zusammenfassen. Was bleibt es, zurückzublicken auf ihr Leben und ihre Gedichte? Beides rührt einen an, jedenfalls uns beide. Und was denkst du, ist ihr schönstes Gedicht?
Also ich habe ganz viele Lieblingsgedichte von ihr, gar nicht so die super bekannten. Also eins meiner liebsten Gedichte, was mir auch gerade jetzt sehr viel Stärke gibt, ist Rezept. Da sagt sie, jage die Angst fort oder die Angst vor den Ängsten. Da zeigt sie uns eben, wie sie es geschafft hat, in diesen dunklen Zeiten nicht total verrückt zu werden. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was wir alle versuchen müssen, nicht verrückt zu werden mit den ganzen Nachrichten, die wir gerade alle bekommen. Dann finde ich auch ganz toll Langschläfers Morgenlied oder Heimwärts nach Ladenschluss. Das sind so typische Weimarer Republikgedichte, so aus ihrer Anfangszeit, wo sie eben den Großstadtdschungel beschreibt und eben auch ein bisschen ihre Abneigung gegen dieses Angestelltensein. Und auch ganz toll finde ich, sie hat mal in Anlehnung an Heine, im Heinejahr, dieses Deutschland ein Kindermärchen geschrieben. Und da verknüpft sie ganz auf geniale Weise ihre Lyrik mit der von Heine. Also sie nimmt immer wieder Bezug auf sein Deutschland ein Wintermärchen. Und beide, die werden ja auch manchmal verglichen miteinander, rechnen halt total mit Deutschland auch ab. Also zeigen uns schon auch ein bisschen so, nicht so die Seiten, die wir gerne sehen als Deutsche. Und ja, also ich finde, das sind so Gedichte, die ich total mag. Und ich mag auch viele ihrer Kindergedichte. Unbeabsichtigt, weil die Biografin Jutta Rosenkranz steigt nämlich auch damit aus, habe ich aber am Ende, als ich dann so kurz vor Textabgabe war, einen Vierzeiler mir rausgesucht, den ich auch genial finde, weil der so toll beschreibt, wie sie eigentlich war, also mit ihrer Ironie und ihrem Witz. Und das heißt, mein schönstes Gedicht, ich schrieb es nicht. Aus den tiefsten Tiefen stieg es, ich schwieg es.
Jetzt dürfte ich eigentlich gar nicht mehr weitersprechen. Wir können nur gemeinsam uns ausschweigen. Liebe Veronika, ich denke, wir könnten uns noch lange über Mascha Kaleko unterhalten. Eine Podcast-Folge ist einfach zu wenig für Sie. Aber wer Lust bekommen hat, sich einzulesen, dem empfehle ich Veronika Wickerts und Marie Geislers Maschas leuchtende Jahre, erschienen bei Tulipan, Penguin, Random House. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen oder Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns gerne an michel@michaelsbund.de. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Entdeckung von Mascha Kalekos Gedichten und freue mich, wenn Sie wieder zuschalten bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
Das war der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur, produziert und hergestellt vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in München.